Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Manche Wege im Leben beginnen mit einem ganz besonderen ersten Schritt. Manchmal ist es die erste U-Untersuchung, der erste fiebernde Abend oder einfach der Moment, in dem man als Eltern merkt, hier sind wir nicht nur gut aufgehoben, hier werden wir verstanden. Genauso fühlt es sich an in der Kinderarztpraxis Herzstück in Starnberg. Ein Ort, an dem nicht nur Medizin passiert, sondern echte Verbindungen entstehen, wo kleine Herzen ernst genommen werden und große Verantwortung nicht verwaltet, sondern getragen wird. Mit Empathie, Klarheit und Vertrauen. Heute sind wir zu Gast bei einem Duo, das in der Region längst mehr ist als die Kinderarztpraxis. Dr. Klaus Pflugwald, Kinder- und Jugendarzt mit Herz, Haltung und Humor. Ein Arzt, der nicht nur behandelt, sondern begleitet. Der erklärt, was Sache ist. Und das so verständlich, dass man sich als Eltern wieder sicher fühlt. Und das auch außerhalb der Sprechstunde. Denn Klaus teilt regelmäßig kompakte Aufklärungsvideos zum Thema wie Pseudokrupp, Fieber oder Impfreaktionen. Einfach, verständlich, genau dann verfügbar, wenn Eltern sie wirklich brauchen. An seiner Seite, ihr Gepflug bei, das organisatorische Rückgrat. Sie sorgt für Struktur, Verlässlichkeit, Menschlichkeit und dafür, dass der Praxisalltag funktioniert, ohne dass es sich wie Alltag anfühlt. Zusammen führen sie eine Praxis, die ihren Namen mehr als verdient hat. Herzstück. Ein Ort des Ankommens, des Zuhörens, der kleinen wie großen Entscheidungen, mit Ruhe, Klarheit und einem Blick für das Ganze. In dieser Folge sprechen wir über das, was Kinder- und Jugendmedizin heute wirklich ausmacht. Vertrauen, Struktur, Beziehung und die Kunst, über Jahre hinweg nah an den Familien zu bleiben, fachlich, kompetent, menschlich spürbar. Willkommen zu Von Anfang an gut begleitet, Kinder- und Jugendmedizin mit Herz, mit Klaus und Birgit Flugbeil. So, und dann jetzt Schnuller rein, Kinderwagen abstellen und entspannen bei unserer neuen Folge. Die regelmäßigen Zuhörer haben es bestimmt schon erkannt. Richtig, genau. Wir haben einen neuen Intro- und Outro-Song. Vielen lieben Dank an Tunable Music Label für den Song Love Me in der instrumentellen Version. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ein herzlich willkommen zu Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch. Ich freue mich total drauf, zwei ganz besondere Menschen euch zu präsentieren. Birgit und Klaus Pflugwald. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die wunderschöne und liebevolle Einführung.
Freuen
wir. Es freut uns. Ich werde es weitergeben. Ihr zwei, Praxis in Starnberg, wir sind ja heute in der Nähe von eurer Praxis, tatsächlich im Labille. Großes Dankeschön war auch an die Geschäftsleitung für die Kooperation und für die Räumlichkeiten. Fangen wir mal damit an, Birgit. Wir wissen ja, du bist die Frau von Klaus, dem Arzt in der Praxis. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt die ganze Verwaltung, Praxismanagement und vor allem, und das muss ich mal dazu sagen, Klaus, hör mal weg, eigentlich die wichtigste Person in der Praxis bist, weil man muss eins ganz klar sagen, eine Praxis ohne ein vernünftiges Management funktioniert nicht.
Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ja, tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe eigentlich Pädagogik studiert und habe dann als Personalreferentin gearbeitet, ein paar Jahre in einem Unternehmen. Mit Klaus bin ich schon zusammengekommen, da war er noch im Studium. Und ich habe während meines Studiums habe ich damals in der Frauenarztpraxis gearbeitet. Einfach so als Studentenjob. Und wir sind damals zusammengekommen und der Klaus wollte Arzt werden, er wollte Kinderarzt werden. Und wir haben dann lustigerweise gesagt, irgendwann machen wir meine Praxis zusammen. Das haben wir natürlich dann in den Jahren drauf total aus den Augen verloren, weil er war dann in der Klinik und ich habe eben ganz normal gearbeitet. Und dann vor 4 Jahren jetzt mittlerweile hat sich das ergeben, diese Möglichkeit. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir es nicht einfach zusammen? In der Zwischenzeit, während des Studiums, haben wir schon mal zusammen an der Bar gearbeitet in München. Deswegen wussten wir, wenn man da zusammenarbeiten kann, dann ist es in der Praxis kein Problem. Und das hat sich Gott sei Dank ach so, herausgestellt. Und so kam ich eigentlich dazu und habe dann so ein Jahr vorher habe ich dann so ein Praxismanagement an der IHK, so eine Fortbildung gemacht. Ja, und dann habe ich mir alles selbst angeeignet und ja, jetzt machen wir es zusammen.
Das ist ja echt eine tolle Geschichte. Jetzt kommen wir mal zum Barkeeper. Klaus, mich freut es total, dass ihr zwei gekommen seid und vor allem freut es mich vor allem für unsere Zuhörer, so einen wahnsinnig menschlichen Arzt als Gast zu haben. Bring uns mal ein bisschen oder nimm uns mal mit in die Vergangenheit, jetzt ausgenommen des Barbetriebs. Wie bist du denn dazu gekommen? Birgit hat ja gerade schon erzählt, du wolltest unbedingt Kinderarzt werden. Warum will man Kinderarzt werden und wie war der ganze Weg?
Das ist eine ganz, ganz schöne Frage. Ich habe während des Studiums, hat man am Anfang vielleicht schon eine Idee, wo man hingehen wollte. Ich wollte so in die Wiederherstellungschirurgie, Unfallchirurgie gehen, Leuten helfen, die vielleicht irgendwie sich verletzt haben und wieder Fuß fassen können. Und dann war ich im Rahmen einer Formulatur in Schwabing auf Kinderstation und habe gesehen, wie schön es ist, mit diesen kleinen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn dir ein Kind ein Lächeln schenkt, dann ist das größte Kompliment, was du kriegen kannst. Und das Schöne ist, dass man auch mit den Eltern ja zusammen ist. Also man lernt die Eltern kennen, man lernt das Kind kennen. Das sind zwei ganz große Unterschiede. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, da würde ich gerne weiter gucken. Ich habe sämtliche Formulaturen dann auch auf kinderspezifisch gemacht. Ich war auch in der Kinderchirurgie. Wir waren sogar zusammen auf den Seychellen in einem Kinderkrankenhaus, haben dort unter einfachsten Bedingungen gearbeitet und geholfen. Und habe aber einfach gesehen, dass ich vielleicht ein Händchen habe, mit diesen Kindern in Kontakt zu treten und deren Vertrauen zu bekommen. Und wenn die Kinder dir erstmal das Vertrauen schenken, dann ist ganz, ganz viel möglich und dann kann man toll helfen. Und dann habe ich auch gemerkt, wie wertvoll diese Arbeit ist. Und dann war für mich klar, ich mache immer weiter in der Kindererkunde.
Auf jeden Fall für unsere Zuhörer, das ist vielleicht noch ganz spannend, weil wir haben ja nicht nur Münchner oder bayerische Zuhörer, sondern wir haben ja tatsächlich weltweit Zuhörer, mittlerweile auch aus Neuseeland, haben wir festgestellt. Die Klinik Schwaben ist tatsächlich in München, mittendrin eigentlich und bekannt tatsächlich eigentlich nur wegen ihrer Top-Kinderabteilung. Da hast du natürlich auch einen super, sag ich mal, Ausbildungs- oder Studienweg gehabt dahin und um auch so das Heimgefühl zu entwickeln, weil die ja alles machen, was Kinder angeht. Also die haben ja sogar auch eine Neo-Intensivstation und so. Wirklich toll. Das freut mich wirklich sehr. Klaus, darf ich jetzt mal kurz zurücklehnen, weil jetzt gehen wir ins Management.
Sehr gerne.
Wir versuchen ja bei zwischen Visite und Mission relativ stark die Einblicke in so einen Praxisalltag mitzubeschreiben. Und deswegen bin ich wirklich total glücklich, dass Birgit gesagt hat, alles klar, da bin ich dabei. Birgit, nimm uns mal mit in so einem normalen Praxisalltag. Wie beginnt so ein Tag normalerweise bei euch?
Ja, der beginnt tatsächlich schon in der Früh zu Hause. Dadurch, dass wir auf unsere E-Mails natürlich zugreifen können, auf unser Praxisverwaltungssystem, ist tatsächlich das Erste, dass wir schon beim Kaffee in der Früh die E-Mails checken. Einfach um so einen kleinen Überblick zu bekommen, was erwartet uns heute, wer möchte vielleicht noch einen Termin haben. Das heißt, da loggen wir uns ein und können schon mal gucken, okay, vielleicht ist noch jemand, der was Dringendes hat. Die Eltern schreiben ganz gerne. So startet der Tag, dann fahren wir gemeinsam in die Praxis, richten die Räumlichkeiten her und dann geht es bei uns immer um 9 los. Davor müssen wir natürlich unsere Kinder noch verräumen, im Hund Gassi gehen, das gehört natürlich auch alles noch dazu. Und dann sind wir in der Praxis und wir versuchen natürlich, was nicht immer so einfach ist, gerade in den Wintermonaten, da klingelt natürlich gleich in der Früh das Telefon, montags immer ganz besonders häufig. Wir haben nur einen Platz am Empfang und wir haben aber so eine Anrufbeantworter-Annahme, wo wirklich auch draufsteht, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, weil das hilft mir enorm. Ich telefoniere, ich berate schon am Telefon manchmal die Eltern und bei so Kleinigkeiten kann ich ihnen vielleicht auch schon die Sorgen nehmen. Und deswegen kann auch ein Telefonat mal länger dauern und dann bin ich immer ganz dankbar, wenn dann die E-Mails kommen mit entsprechenden Wünschen, sei es Termin oder Rezept. Und ja, und dann geht der Tag los. Wir haben immer relativ viel Zeit eingeplant pro Patient, damit wir ein bisschen Puffer haben. Weil manchmal kommt jemand für den Infekt, aber dann fällt noch ein, dass es noch ein paar andere Themen gibt. Und dann, der Klaus will sich da immer sehr viel Zeit nehmen. Aber wir schaffen es, glaube ich, ganz gut, dass die Leute wirklich nicht so lange warten müssen. Also dadurch, dass dieser Puffer so ein bisschen eingebaut ist, haben wir die Möglichkeit, auch mal jemanden einzuschieben. Und dann haben wir zwei Zimmer, da werden die Patienten aufgeteilt, ein Wartezimmer. Und gefühlt ist dann in jedem Zimmer, wartet ein Patient auf uns.
Wir haben ja tatsächlich im Vorfeld auch ein paar Feedbacks zu der Praxis bekommen von Patienten, die schreiben, ich habe noch nie die Praxis gesehen, die von der zeitlichen Struktur so top organisiert ist. Es scheint wohl tatsächlich relativ wenig Wartezeiten zu geben. Also ich kann mich noch erinnern an meinen Kinderarzt, Dr. Erko Wulsch, glaube mittlerweile schon gar nicht mehr aktiv. Da waren wir mit Wartezeiten von 2 bis 2,5 Stunden top beschäftigt in der Praxis. Und das scheint bei euch tatsächlich gar nicht so zu sein.
Ja, wir versuchen es natürlich zu vermeiden, weil die Kinder, wenn sie kommen, ja doch in der Regel auch krank sind und man dann schon möchte, dass jetzt nicht 5 Leute im Wartezimmer sind. Und es setzt natürlich auch den Klaus dann unter Druck, wenn er weiß, es warten 5, du möchtest aber trotzdem nichts übersehen. Und wie gesagt, die Ansteckung ist natürlich auch, wir können es ganz gut verteilen bei uns in der Praxis, dadurch, dass wir mehrere Wartebereiche auch haben. Und ja, aber wir sind bemüht, das wirklich nicht zu lange zu warten ist, weil wir das ja auch kennen von unseren Kindern. Wenn du ein krankes Kind hast, wenn die müde sind, wenn die Schmerzen haben, dann willst du natürlich nicht ewig warten.
Für den Klausen muss man dazu sagen, der Druck ist ja vielleicht doppelt und dreifach so groß, weil von der Frau und Praxismanagement. Ich glaube, da läuft's. Wie trägt ihr denn Vorsorge- und Infektsprechstunden praktisch, Gerrit? Das war auch eine Frage, die wirklich oft reinkommt, weil das viele Patienten auch nicht so ganz verstehen, wie wird das denn eigentlich getrennt und wie versucht man das zu vermeiden, dass so Vorsorgeuntersuchungen eben mit so Akutfällen auch in Verbindung sind.
Ja, wir versuchen vor allem die kleinen Vorsorgen, also so bis 3 Jahre, versuchen wir vor allem am Vormittag reinzulegen. Und die Infekte eher gegen Mittag und gegen Nachmittag. Also das ist so die erste Trennung. Dann haben wir 2 Räume, einen etwas größeren Raum, wo meistens die Vorsorgen gerade von den ganz Kleinen stattfinden und einen etwas kleineren Raum für die Infekte. Natürlich kommt der Wunsch, umso älter die Kinder werden, eher auf Nachmittagstermine, auch bei den Vorsorgen, weil die Eltern sie natürlich in den Kindergarten bringen möchten. Deswegen haben wir am Nachmittag schon auch Vorsorgen eingeplant. Das ist aber immer so ein bisschen ein schmaler Grat, dass die sich nicht überschneiden, aber die kleinen Vorsorgen auf jeden Fall meistens am Vormittag.
Das ist auf jeden Fall eine gute Aufteilung. Du hast es vorher schon gesagt mit Terminvereinbarungen, dass ihr auch darum bittet, dass ihr immer stark arbeitet, immer zum Online-System auch. Also es gibt ja mittlerweile so Dr. und Co. Oder ist das gar nicht? Weil, also ich stelle mir das noch vor und da bin ich tatsächlich, weil ich ja noch auch aus einer Generation komme, mit dem Telefon und ich finde immer persönlich 1000-mal besser. Ich hatte jetzt vor kurzem in der Praxis angerufen, um mit dem Arzt zu sprechen. Da kam dann so eine KI-Stimme, wo ich sage, sorry, aber das ist jetzt nicht meine Welt. Ich finde es vor allem bei Kindern auch wahnsinnig wichtig, dass persönlich jemand am Telefon ist, weil ich glaube, man kann das sonst gar nicht. Also eine KI-Stimme ist einfach nicht so weit, dass ich das mal einstufen kann. Wie dringend ist es jetzt wirklich?
Genau, also es würde uns mit Sicherheit ein bisschen entlasten, aber wir haben uns auch dagegen entschieden, weil dieser erste persönliche Kontakt, also zum einen kann ich den Eltern oft auch ein bisschen Sorgen schon nehmen am Telefon durch meine Einblicke, die ich dank dem Klaus schon habe und kann vielleicht da auch schon ein bisschen beraten. Zum Beispiel bei einem Magen-Darm-Infekt oder so kann man schon erste Tipps geben und kann auch sagen, wenn es nicht besser wird, dann hören wir uns nochmal. Das kann eine KI-Stimme sicherlich nicht. Natürlich könnte man Online-Termine anbieten. Wir hatten das auch eine Zeit lang. Jetzt haben wir es gerade aktuell nicht. Ist grundsätzlich eine gute Sache, aber dieses Persönliche, genau wie du sagst, finden wir auch wichtig und manchmal ist dann vielleicht auch gar kein Termin notwendig, wenn ich mit den Eltern auch spreche.
Vielen Dank, Birgit, schon mal für den Einblick. Jetzt haben wir eine Frage, die wir mit reinnehmen, von den Eltern bekommen. Wie lang sollte man denn vor einer U-Untersuchung den Termin ausmachen? So in der Regel.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Vorsorgen, also für die versuchen wir uns wirklich Zeit zu nehmen. Und deswegen wären schon so 2 bis 3 Wochen vorher, wäre schon schön. Vor allem bei den ersten Vorsorgen. Das ist tatsächlich schwierig, weil die U3 ist ja schon nach 4 Wochen. Und das vergessen manchmal Eltern. Und das ist die ausführlichste Untersuchung, weil da auch der Hüftultraschall gemacht wird. Und deswegen gerne, wenn ein Kind geboren wird, direkt beim Kinderarzt melden, wenn man eine freie Minute hat, um die B3 auszumachen.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was von den Achlauf gehört. Was ich immer noch ganz interessant finde, weil es einfach auch mal ausgesprochen werden darf und muss, gibt es manchmal Momente bei dieser ganzen Terminplanung, bei dieser Praxisstruktur, wo du Beschwerden bekommst vom Patienten und dann einfach nur den Kopf schüttelst und sagst, nee.
Jein. Also wir haben Gott sei Dank wirklich total nette Patienten. Ich liebe unsere Patienten und das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber wir haben wirklich sehr, sehr nette Patienten. Was schon manchmal ist, wenn die Leute sich beschweren, irgendwie, dass sie telefonisch nicht durchgekommen sind. Da ist so das Einzige, was mal vorkommen kann. Wie gesagt, wir sind dann nur alleine. Ich begleite die Patienten, wenn sie kommen, auch immer in die Zimmer oder bin kurz da, nicht am Platz. Und dann ist es natürlich so, dass ich vielleicht das ein oder andere Telefonat mal verpasse. Und da würde ich mir aber einfach nur wünschen und deswegen auch die Sache, schreibt uns gerne eine E-Mail, weil das kann ich dann in jeder freien Minute durchgehen und melde mich dann auch immer sofort zurück.
Was ich jetzt einfach schön an dieser Antwort auch finde, ohne dass wir uns davor abgesprochen haben, weil auch für Zuhörer mal zu wissen, unsere Gäste wissen vorher nicht, was auf sie genau zukommt, kriegen zwar eine kurze Struktur, aber so einen genauen Plan, was dann eigentlich wirklich kommt, gibt's nicht, weil wir das alles aus dem Herzen raus machen. Passt ja dann ganz gut heute mit Praxis Gerststück. Warum ich die Antwort so toll finde, weil man einfach bei euch sieht, dass auch mit eurer Arzthelferin, die auch wirklich mega gelobt wird von den Patienten, dass dieses Konstrukt und diese Planung, Birgit, die du als Praxismanagerin mit dem Klaus zusammen und wahrscheinlich auch mit der Arzthelferin machst, ein geschlossenes und ein System ist, wo aber Tür nicht zu ist, sondern, ja, wie sagt meine Oma, oder hat meine Oma mal gesagt, so wie es im Wald hineinschreie, so kommt es auch wieder zurück. Und genau das sieht man. Also wir hören ja ganz oft von Arzthelferinnen auch, oder MFAs, wie es jetzt mittlerweile heißt, ja, die Patienten sind einfach unverschämt geworden und so weiter. Klar, das gibt's auch, aber ich glaube schon, auch dementsprechend, wie man mit den Leuten umgeht, so kommt es auch zurück. Und das sieht man auch jetzt an eurem Lächeln, dass ihr mit eurem Patienten wirklich eine super Verbindung habt und auch durch das, dass ihr wahrscheinlich auch viel erklärt und viel Zeit, da einfach auch eine gewisse Ruhe habt und dann einfach auch diese Stressmomente, die es trotzdem gibt, gut lösen könnt, ohne dass jetzt irgendwie was Negatives aufploppt. Da könnte ich jetzt tatsächlich Stories aus 20 Jahren Praxis hören, aber das ist tatsächlich schon auch so, wie man es reinsteigt, so kommt es auch wieder zurück. So, Klaus, Entspannung genug. Jetzt kommen wir zu dir. Gehen wir ins Medizinische rein. Jetzt haben wir ja schon bewährt, im Hintergrund läuft's Management. Es wird alles ganz speziell aufgeteilt. Es wird auch alles versucht, so gut wie möglich zu planen. Trotzdem ist, und das sage ich gleich noch vorneweg, ich habe, glaube ich, von einem Kinderarzt noch nie so viel Positives gehört wie von dir. Vor allem, was den Umgang angeht. Wie strukturierst du also deinen Umgang mit fiebernden Kindern?
Ja, vielleicht, wenn ich eine Sekunde ausholen darf. Wir haben damals, als wir die Praxis eröffnet haben, du lernst ja irgendwo, du hast schon mal wo reingeschnuppert und hast aber irgendwo so das Bauchgefühl gehabt, so würde ich es eigentlich, kann ich selbst machen. Ja, so machen es alle vielleicht und heißt ja nicht, dass es gut ist, aber du lernst es so. Und als wir die Möglichkeit hatten, die Praxis zu übernehmen, wir haben die ja von der Pike aufgebaut. Also wir hatten wirklich am ersten Tag einen Patienten. Und wir haben gesagt, wir machen es anders. Dass du eben nett empfangen wirst. Dass die Eltern die Sorgen haben mit dem Kind. Und ich kann mich an meine Kinder als Besucher erinnern, da habe ich keine guten Erfahrungen. Es war immer steril, es war kalt, ich musste lange warten. Es wurde über meinen Kopf weg entschieden. Auch wenn ich Nein gesagt habe, am Ende habe ich immer irgendwie eine Nadel im Popo gehabt, die mir wehgetan hat. Und das war nie schön. Und wir haben gesagt, die Kinder sollen kommen, die sollen sich wohlfühlen und mit einem Lächeln wieder rausgehen. Und gerne zu deiner Frage, wie gehe ich um mit einem kranken Kind oder einem fiebernden Kind? Die Birgit empfängt sie. Ich weiß, dass sie der wichtigste Teil der Praxis ist. Ja, das ist der Türöffner für uns. Und man kann ja so ein bisschen auch triagieren, wenn ich sehe, da ist wirklich einer, den es nicht gut geht mit Fieber, dass ich den gleich reinnehme. Und wenn das Kind mir zeigt, du darfst auf mich zukommen, du darfst mit mir arbeiten, gehe ich sofort zu ihm hin. Und wenn ich merke, er ist noch vorsichtig, dann gebe ich dem Kind die Zeit. Wir haben sehr viele schöne Spielsachen bei uns rumstehen. Die Kinder dürfen erstmal ankommen. Ich rede mit den Eltern, beobachte dabei das Kind und sehe schon, ist es kritisch krank oder haben wir gut Zeit? Und dann erzählen die Eltern ein bisschen, ich beobachte das Kind und ich gehe dann auf Augenhöhe mit dem Kind. Ich gehe in die Knie, ich setze mich neben es und versuche spielerisch dann irgendwie schon zu sehen, wie ist die Atmung. Ich sehe auch den Herzschlag vielleicht, ich lege mal die Hand auf. Und so merke ich, jetzt kann ich damit arbeiten, ich darf es untersuchen. Und das ist so meine Herangehensweise. Die dauert länger als 2 Minuten, aber ich kann die Mama und das Kind danach mit einem guten Gefühl, ich hoffe mit der richtigen Diagnose, wieder nach Hause schicken und der Kleine nimmt sich noch ein Geschenk mit und hatte eigentlich einen hoffentlich angenehmen Aufenthalt bei uns.
Jetzt habe ich ja vorher schon mal erwähnt, wir haben ja wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen zu deinem Umgang mit Kindern und wir versuchen ja wirklich auch den Leuten draußen zeigen, warum das so ist, wie es so ist. Wir werden aber auch später an den negativen Punkt kommen, warum sowas dann auch schwierig im System zu verankern ist. Wie viel Intuition braucht denn eine gute Kinderheilkunde?
Intuition, Bauchgefühl ist, glaube ich, etwas, was du nicht lernen kannst im Studium oder was dir nicht beigebracht wird. Und ich glaube, es ist ein riesengroßes Stück des Kuchens, den man irgendwie dafür braucht, weil es dir schon hilft. Du siehst, ist dieses Kind kritisch krank, hat das Kind Angst vor dir. Alleine diese 2 Sachen zeigen dir, wie habe ich mich zu verhalten. Wir haben auch ganz viele Leitlinien, das ist natürlich toll, kannst dich langhangeln, bist safe. Aber ich finde, dieses Bauchgefühl, diese Intuition ist gefühlt für einen Kinderarzt vielleicht gerade mehr wert als für den Pathologen. Ja.
Klaus, was sind denn die 3 Top-Diagnosen, wenn man das jetzt top nennen kann, aus so einer Akutsprechstunde, die euch da immer so, wir kriegen es ja, also kann nur jedem empfehlen, die Instagram-Seite zu folgen. Birgit und Klaus geben immer so ein relativ Tagesupdate, was aktuell wieder so für Krankheiten gibt. Ich finde es immer wieder faszinierend, weil da weiß ich ja auch immer, was auf dem Spielplatz geht, wie drüber so alles los ist. Aber was sind denn da für Diagnosen?
Top 3, sehr gute Frage. Es ist natürlich der Infekt, der meistens bedingt ist irgendwie aus dem Rachenraum. Dann natürlich damit verbunden die Ohrenschmerzen. Wir hatten ja das tolle Interview mit dem HNO-Arzt, Herrn Rother, das natürlich bedingt ist, weil das sehr zusammenhängt. Also alles so obere Atemwege und ich würde schon sagen, die Bauchschmerzen sind auch so die häufigsten Diagnosen neben der wunderschönen Vorsorge und das um die wir halt auch immer haben. Aber die Top 3 wären das, ja.
Klaus, jetzt hast du ja, wie wir schon auch vorher im Intro gehört haben, auch schon ein Video gemacht zu Pseudokrupp.
Ja.
So machst du es ja relativ häufig, aber da kommt gleich noch die nächste Frage danach. Was hilft bei Pseudokrupp und was bei anhaltenden Husten?
Der Pseudokrupp ist letztendlich ein Nebeneffekt eines normalen Atemwegsinfektes. Ja. Der Atemwegsinfekt sorgt dafür, dass die Schleimhäute anschwillen und macht bei den Kindern irgendwann so ein bisschen die Atemwege enger. Und gerade in der Nacht, wenn das ganze System runterfährt und die Schleimhaut schwellen kann, kriegen die Kinder Probleme beim Einatmen. Die haben so eine fauchende Einatmung und diese bellenden Husten. Das Gemeine ist, dass es meistens mitten in der Nacht passiert. Die Eltern werden aufgeschreckt, wissen gar nicht, was es ist, haben das Gefühl, mein Kind stirbt, es erstickt und du kannst keinen anrufen, du kannst in dem Moment nicht googeln und das zu deiner Frage evidenzbasiert ist, das Kind hochnehmen, eine andere Lage, ja, das wirklich hochnehmen auf den Arm, dass sie freier atmen können. Es wird immer gesagt, Fenster auf, frische Luft, weil frische Luft abschwellend ist. Der Notarzt wird meistens gerufen, gerade beim ersten mit der 112, dass einfach jemand kommt. Es gibt so Sachen wie vorne Kühlschrank, solche Sachen, aber das ist so eine Notsituation in dem Moment. Und derjenige, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und wenn man da mit dem Kinderarzt spricht, dann sage ich, pass auf, man kann etwas präventiv geben. Es gibt gewisse Säfte, Cortison-Zäpfchen. Warum? Weil eben ein Cortison in dem Moment eine Schleimhaut runterfährt, nimmt die Entzündlichkeit raus und dieses Zäpfchen wird appliziert. Es dauert ein bisschen, bis es wirkt, aber es kann dir nichts passieren. Und es ist auf der einen Seite ein Notfall, den man aber gut handeln kann, wenn man vielleicht auch ein bisschen Aufklärung betrieben hat im Vorfeld.
Auf jeden Fall. Klaus, wie ist denn deine Haltung zu sanfter oder natürlicher Medizin? Wie stehst du dazu?
ist eine auch sehr interessante Frage. Natürlich, ich komme aus der Schulmedizin. Du wirst natürlich dementsprechend gelehrt. Ich hatte tolle Lehrmeister, sei es in der Fachklinik in Geisach, in Schwabing, aber auch in meiner langen Zeit in Starnberg. Und wenn man dann in der Praxis sitzt und wir haben selbst Kinder, natürlich orientiere ich mich an der Schulmedizin und an der Lehre, die ich über viele Jahre gelehrt habe. Trotz dessen habe ich viele tolle Kollegen auch kennengelernt, die über diesen Tellerrand hinausgucken, die auch sagen, du, die Natur bietet uns Möglichkeiten. Und die Eltern sind total unterschiedlich. Und ich merke, der eine ist sehr schulmedizinisch, dann gehen wir zusammen in die Richtung. Und der andere möchte vielleicht auch eine Alternative wissen. Dann sage ich denen aber auch, dass es nicht mein Fachgebiet ist, aber dass ich gerne mit ihnen diesen Weg auch beschreite, weil du brauchst die Eltern im Boot, sonst funktioniert die Therapie mit dem Kind nicht.
Klaus, jetzt kommen wir mal in ein Thema rein, das tatsächlich immer mehr Sensibilität hervorruft und das tatsächlich auch die Top-1-Frage war, die wir bekommen haben. Wir haben lange überlegt, ob wir das Thema mit reinnehmen. Wie gehst du mit Impfkritik um und was sagst du Eltern zu MMR oder HPV?
Das Thema Impfen ist wahrscheinlich nicht erst seit Corona ein sehr, sehr großes für Eltern. Ich habe damals, als mit meinen Kindern die ersten Impfungen anstanden, auch nochmal sehr genau nachgelesen, weil man dann auf eine Art und Weise auch verletzlich wird. Man hört von gewissen Impfreaktionen. Ich bin da aber auch letztendlich der Schulmedizin gefolgt. Ich berate die Eltern ganz offen und ganz ehrlich. Und ich sage noch immer, ich verkaufe euch nichts. Ich zeige euch, was die Empfehlung ist. Ich sage, was man braucht, also mit den MMR, also mit Masern, Mumps, Röteln und im Zweifel den Windpocken. Das ist eine Pflichtimpfung. Und das heißt spätestens, wenn die Schule kommt, die Schulpflicht überwiegt. Das heißt, wenn dein Kind nicht geimpft ist, muss man Strafe zahlen. Das wurde implementiert. Dagegen kannst du dich aufregen, kannst du dich ärgern. Du kannst nichts machen. Ich kläre die Eltern auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn jemand sagt, bitte impf nach STIKO, also das spreche ich schon bei der U3, das frage ich, wie stehen sie zu Impfungen? Ich berate gerne und ich berate aber so, wie ich es bei meinen Kindern machen würde. Ich glaube, dann bin ich authentisch, dann bin ich ehrlich. Und wenn jemand viel reist, dann gehe ich in die Reiseindikation mit rein. Wenn jemand Hund und im Risikogebiet wohnt, rede ich über die Zecke. Und es ist ein schöner Austausch, weil die Eltern sehr gebildet sind. Die sind sehr weit und die wissen viel. Und es macht Spaß, auch Augenhöhe sich auszutauschen.
Also auch zu dem Thema muss ich gleich nochmal reingrätschen und sagen, Leute, ich kann euch wirklich empfehlen, abonniert den Kanal. Da hat der Clark erst ein super Video, also wirklich ein volles Video über Fried mit Degen gemacht. Fand ich super. Es ist auch bei Zeit getreu. Das schaffen wir bei Zwischenvisite und Vision nicht ganz, dass wir immer zum aktuellen Zeitpunkt die aktuellen Themen draußen haben. Aber wirklich klasse. Klaus, welche Impfungen sind denn aus deiner Sicht wichtig und werden aber tatsächlich oft übersehen?
Welche Impfungen sind wichtig? Also in aller Munde sind aktuell die Meningokokken-Impfungen. Der Arzt per se, der in der Klinik gearbeitet hat, der hat leider immer schon diese Fälle gesehen, die Eltern vielleicht nicht vor Augen haben. Und ich habe mir immer gesagt, das darf mir nicht passieren. Ich glaube, das ist so, deswegen, ich möchte nichts übersehen und ich möchte nicht, dass es heißt, boah, das hat der Herr Flugbein nicht erkannt. Ich hatte natürlich den einen oder anderen Fall, vielleicht bei einem Kollegen, wo man dann auch gesehen hat, wow, hätte mir das auch passieren können, dass mir so ein krankes Kind durchrutscht. Also die Meningokokken, davon gibt es verschiedene Stämme. Die B wird sehr groß propagiert, ist jetzt auch von der STIKO mit in der Empfehlung drin. Dann gibt es, in Deutschland wird aktuell nur die Meningokokken C als Impfung vorgegeben, aber es gibt noch andere Subtypen A, C, W, Y, gibt es auch eine Kombinationsimpfung. Und wenn man in Länder reist, wo dieses Risiko besteht, dann kläre ich Eltern auf. Im Ausland, Hepatitis A ist eine Sache, die übers Wasser übertragen werden kann. Das kann der gewaschene Salat sein, das kann der gewaschene Fisch sein, das kann der Eiswürfel sein. Und auch da möchte ich nur, es soll nichts passieren. Es soll den Eltern im Urlaub und den Kindern vor allem nichts passieren. Und deswegen kläre ich über die Meningokokken auf, über die Hepatitis kläre ich auf. Und klar, wenn es spannende Sachen sind, Tansania, mal ein Auslandsarktikum, gibt es noch andere Sachen. Aber das wären vielleicht so meine Highlights, die ich mitnehme.
Also dort man auf jeden Fall schon aus der Folge mitnehmen kann, du sprichst, und das ist wirklich faszinierend, aus einer Studienzeit, aus einer leitliniengerechten Kindermedizin, die aber tatsächlich kombiniert ist mit deinen Vatergefühlen oder auch mit dem, was du familiär ja selbst erlebst und wie du selbst damit umgehst, aber auch mit dieser Erfahrung über diese verschiedenen Länder und über eure Auslandsreisen, ich kann nur sagen, Respekt, Hut ab zum Kinderarzt, hat die Hunger gehabt.
Dankeschön.
Kommen wir mal zu einem Thema, das wir jetzt hier also schon ab und zu mal erwähnt hatten. Und gehen mal kurz rüber ans Management. Wie kam es denn zu diesen Videos und warum macht ihr diese Videos zu Krankheitsbildern?
Ja, das ist auch spannend. Wir haben tatsächlich jetzt im November sitzt 2 Jahre, wo wir damit angefangen haben. Ich war ganz lange nicht bei Instagram. Also vor 2 Jahren war ich noch gar nicht bei Instagram, weil ich immer dachte, das ist so ein Trend, der geht dann vorbei. Und wir haben dann aus der Not eigentlich eine Tugend gemacht. Wir haben gemerkt, es war wahnsinnig viel los in der Praxis. Also wirklich viele banale Sachen. Also banal, es ist nie banal in der Kindermedizin, gerade nicht für die Eltern, aber viel, was sich wiederholt hat, was sich hätte eigentlich leicht aufklären lassen. Und das sind solche Dinge wie, was ist bakteriell, was ist viral? Also einfach das mal zu verstehen. Und der Klaus nimmt sich sowieso schon immer sehr viel Zeit für die Eltern, aber trotzdem war es nie genug Zeit. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wer uns das damals vorgeschlagen hatte oder so, dass wir es einfach mal posten sollen. Und wir haben dann gesagt, wieso eigentlich nicht? Lass uns mal ausprobieren. Wir haben es gepostet, um mehr Leute zu erreichen. Und es ging eigentlich durch die Decke. Gerade so die ersten, ich sag jetzt mal 10.000 Follower, ging super schnell, weil man gesehen hat, der Bedarf ist einfach da. Die Eltern, die Ärzte haben keine Zeit. Die Eltern machen sich große Sorgen. Die Kinder sind einfach das Herzstück. Und so kam es dazu, dass wir gemerkt haben, der Bedarf ist da. Die Leute freuen sich drüber. Wir haben so viele nette Mails bekommen. Die waren so dankbar, weil ihr Arzt vielleicht keine Zeit hatte, genau zu erklären, was ist Pseudoprep, was passiert da überhaupt. Und man merkt auch, die Eltern, wenn sie beim Klaus sitzen, ich als Mama kenne es auch, wir sind mit unseren Kindern damals auf zu einem befreundeten Arzt gegangen, wo der Klaus noch im Studium war. Und du sitzt da und du hörst was, aber du verarbeitest es gar nicht. Und deswegen hat sich dann so ergeben, dass wir gemerkt haben, die Leute wünschen sich das und es kommt gut an. Genau.
Ich finde es super. Ähnlich ist ja unser Podcast entstanden, in dem wir gesagt haben, wir wollen gern so ein bisschen den Einblick mitliefern. Wir können aber natürlich den Einblick über alle Fachrichtungen machen, deswegen haben wir euch als Experten heute da für die einzelnen Fachrichtungen. Sagen dann auch, dass eben das toll ist und auch schön zu sehen ist, wie ihr diese Videos aufbaut. Klaus, gibt es denn eine Rückmeldung, die dich besonders berührt hat von den Videos?
Das Schöne bei den Videos ist, dass wir wirklich nur liebe Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, wir haben, außer es geht mal um Impfungen, wo es kritisch hinterfragt wird, haben wir nur liebe Rückmeldungen. Und vielleicht jetzt eine, die mir einfällt, die wirklich sagte, zum Glück habe ich euer Fieberkrampf-Video gesehen, weil ich ja auch sage, find diesen Anfall, was so komisch wirkt, aber wenn du im Nachgang dieser Schocksituation jemandem erzählen musst, Seitengreif gekrampft, also wie war diese Situation? Eltern können das nicht. Und sie hat gesagt, ich habe euer Video gesehen, es ist bei uns eingetreten, ich habe gefilmt, genau der Notarzt hat mich das gefragt, ich konnte ihm adäquat antworten. Ich bin euch so dankbar, weil ein Schock mit deinem Kind, auf den du nicht vorbereitet bist, der geht ins Herz. Du hast keinen Abwehrmechanismus und der sitzt so tief. Nach dem Fieberkrampf habe ich mich nicht um die Kinder gekümmert, sondern um die Eltern. Ich habe gesagt, wenn sie darüber reden möchten, bin ich für sie da. Also diese Antwort, dass sie durch eine Aufklärung gewappnet war, das hat mich gefreut, weil dafür machen wir diesen Kanal.
Ich sehe es auch was ganz, ganz wichtig an. Vor allem, wir sagen ja immer mittlerweile in der Generation XYZ, was es da auch immer geben mag, oder wie man das dann auch morgen wieder benennt. Es ist ja nur noch die Wegwischgesellschaft. Wir kennen das ja auch alle. Jeder tappelt dann rum auf seinem Handy, schaut sich die Videos an. Und das sind aber tatsächlich Videos bei euch, die eine spezielle Länge haben, also die sind nicht zu lang, sie sind nicht zu kurz und sie geben aber das Wichtige mit, was mitgeben soll und das ist tatsächlich wirklich toll zu sehen. Das haben wir auch, ich glaube, Massen an Feedback bekommen zu euren Videos, dass das wirklich super ankommt. Im Endeffekt können wir uns ja eigentlich ganz glücklich schätzen. Man schimpft über diese Social Medias, man muss sie halt nur nutzen für das, wo sie halt dann auch Sinn geben oder das anschauen, was es geben soll. Aber im Endeffekt sind wir in der Medizin auch schon so transparent. Also wenn man sich früher vorstellt, hat man ja fast gar nichts über Kinderkrankheiten gewusst. Also da war das ja tatsächlich noch das, was die Oma gesagt hat, das war das Wichtige. Und so wie es macht, wir hatten es ja schon in der Folge mit der Notarztmami, wo wir auch über die Klosterfrau eine Listenreisgabe gesprochen haben. Die, also kennt ihr auch die Notarztmami, die ja ein Buch geschrieben hat über gewisse, also über so Umgang in Notfallsituationen. Im Endeffekt haben wir Videos, wir haben Bücher, trotzdem ist es aber leider immer so, dass viele Leute einfach nicht aufgeklärt sind über die Medizin und über den Umgang in gewissen Situationen. Und gerade solche Sachen, wie du sagst, also ich würde jetzt mal sagen, zu unserer Zeit haben die Eltern kein Video machen können von irgendeinem Fieberkrampf oder sowas und dann ist man zum Arzt gegangen, jetzt ist sowas möglich und dann ist es für dich natürlich als Arzt auch viel, viel leichter einschätzbar. Unsere Kategorie, da fragen wir doch mal die Kleinsten.
Hallo, ich bin Marie, ich bin 6 Jahre, in 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage, wer kümmert sich um Zukunft? Um meine Gesundheit.
Ihr zwei, jetzt gehen wir mal in ein Thema, das tatsächlich sehr, sehr speziell ist, weil uns ist ja mal ganz kurz, man muss sagen, buchstäblich schlecht geworden, als wir das gesehen haben. Wir versuchen ja bei Social Visite und Vision ja auf der einen Seite Tipps und hilfreiche Punkte mitzugeben, über den Bereich, über den wir sprechen und dann aber auch, wo steht denn das Ganze im Gesundheitssystem? Jetzt haben wir ja in der Folge vom Timo Rother schon einiges gehört über HNO und Kindermedizin und wie das denn da so abläuft und dass da Wartezeiten von 1 bis 1,5 Jahre sind auf Polypen-OPs. Timo, es tut mir leid, ich musste dieses böse Wort Polypen wieder mal sagen.
Wollte gerade sagen, das, genau, fand ich sehr nett bei ihm, ja.
Wir haben festgestellt, ihr kriegt für eine kassenärztliche Versorgung gerade mal zwischen 10 und 14 Euro. Wie funktioniert das Ganze?
Um es einfach oder runterzubrechen, es funktioniert nur, indem man Masse macht. Und das Masse statt Klasse und das hat uns von Anfang an widerstrebt. Ich weiß gar nicht, wie tief wir da eintauchen können. Letztendlich, es wird ja quartalsweise abgerechnet. Wenn die Karte einmal im Quartal eingelesen wird, ist damit ein All-Inclusive gebucht. Du machst alles bei diesem Kind, aber eben nur für einen bestimmten Betrag, der brutto letztendlich überwiesen wird. Letztendlich dieser Schein hat einen gewissen Wert am Ende des Quartals, abhängig davon, ob eine Vorsorge drin war, Impfungen, Infekte. Und dieser Scheinwert wird dann mit der Anzahl der Scheine, die du im Quartal machst, letztendlich multipliziert und das ist dein Gehalt brutto. Und das heißt also, du musst möglichst schnell sein, um möglichst viele Scheine zu machen und du musst, und letztendlich das Kassensystem zahlt letztendlich, gehst du plus minus null raus und am Ende des Monats ist deine Miete gezahlt und deine Versicherung und das war's. Und dann ist natürlich noch das Private obendrauf. Ich gebe dir vollkommen recht, die Kinderheilkunde, die Kinder haben wenig Lobby in diesem Land oder auch keine Wahlstimme und das macht es uns Kinderärzten leider nicht so leicht. Das Monetäre, es geht ums Helfen. Und das ist ja das Schöne. Deswegen haben wir diesen Beruf ausgeübt. Trotz dessen müssen wir unsere Miete zahlen und trotz dessen müssen wir tanken und einkaufen gehen. Und das macht es uns leider. Man möchte helfen und dann sieht man aber wirklich, dass da eigentlich nur 14,81 Euro mal bei einem Infekt da ist und beim zweiten Mal eben nichts mehr oder beim dritten Mal, weil du keine Ziffer mehr hast, die du angeben kannst. Das wissen die Eltern nicht, das müssen sie auch nicht wissen. Dem Kind soll geholfen werden in dem Moment und dem Auftrag kommen wir nach.
Es ist sehr, sehr faszinierend. Jetzt haben wir ja, die Woche der Kinder, deswegen haben wir ja gestartet mit dem Timo Rother und der Kinderheim-Ro-Folge, der genau das Identische sagt. Wir wollen jetzt gar nicht zu tief reingehen in dieses Thema. Bei euch stehen ja auch Veränderungen in der Praxis an, die bereits am Laufen sind. Aber wie soll denn ein vernünftiges Gesundheitssystem für Kinder in der Zukunft überhaupt noch funktionieren, Klaus? Und wir jetzt, wenn man sich die aktuelle Situation ansieht, wie mit Kinderärzten, HNO-Kinderärzten in dem Abrechnungssystem umgegangen wird und wir ja immer mehr davon sprechen, dass die Kinder besser versorgt werden müssen, dass immer mehr, Gott sei Dank, auch durch Studien, wie es jetzt bei Simon Rother auch war, dass wir durch das, dass wir feststellen können oder frühzeitiger feststellen können, dass Kinder aufgrund ihres Hörvermögens eine soziale Beeinträchtigung von Anfang an haben. Jetzt reden wir auf der einen Seite immer von Diskriminierung, alles ist schlecht, und auf der anderen Seite kümmern wir uns aber nie um das Problem im System, um den Kindern überhaupt helfen zu können. Und wir haben vor kurzem, ich habe es im Vorfeld mit euch auch schon besprochen oder euch erzählt, aus dem Raum Freising, das jetzt auch kein kleiner Raum ist, die Info bekommen. Ja, die finden seit 1,5 Jahren keinen Allgemeinarzt mehr, keinen Facharzt mehr und auch keinen Kinderarzt. Wie seht ihr das? Also wo steuert unser besonderes System hin?
Ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern präventiv zu arbeiten. Dass man wirklich schon im Vorfeld den Eltern viele Sachen mit in die Hand gibt, wie ein Kind gesund und gut aufwächst, dass man gar nicht erst ein Kind krank werden lässt. In diesem System wäre es letztendlich wichtig, dass gefühlt auch jede Behandlung bezahlt wird. Dass es vielleicht eine Zipper dafür gibt, die man angeben darf, und die wird bezahlt. Wenn ich einkaufen gehe, zahle ich für meinen Einkauf, und wenn ich tanken gehe, zahle ich für die Spritmenge. Und nur in diesem System ist es so, dass du einmal die Karte reinsteckst und für 3 Monate gefühlt jeden Tag kommen darfst. Und Schatz, vielleicht von deiner Seite aus noch, also diese präventiven Ansatz, den wir auch bei unseren Kindern versuchen, dass man Kinder bespricht über gewisse Ernährungssachen oder über, dass man denen viel mitgibt, vielleicht im Vorfeld.
Aber dafür braucht es eben Zeit, und das wird nicht wiedergespiegelt im System. Das ist so, die Anamnese wäre so wichtig. Wir hatten voll kurz das Thema, dass du klar bei Infekten, bei Ernährungsthemen, bei Blutwerten, bei Sorge wegen irgendwelchem, haben die Eltern, wenn die Kinder so oft krank sind im jungen Alter. Auch da ist wieder die Aufklärung wichtig, aber Aufklärung, Gespräche brauchen Zeit. Das wird nicht bezahlt. Letztendlich, das System verlangt, das Kind soll kommen. Der Arzt sagt, krank, nicht krank, Medizin, nicht Medizin, und dann soll das Kind wieder gehen. Aber dass da ja oft so viel mehr dahinter steckt und dass man diese präventiven Maßnahmen natürlich nur besprechen kann oder das Umfeld besprechen kann, wenn man dafür Zeit hat. Und das ist eben überhaupt nicht wiedergespiegelt. Und das ist total schade. Und das trifft die Ärzte, das trifft die Eltern.
Und am Geleitrangsen sind die Kinder. Ja. Also das ist ja, genau.
Es ist eigentlich wirklich traurig zu hören, dass es so ist, weil wir in jeder Folge, die wir bis jetzt gemacht haben, hören wir, die Anamnese ist wahnsinnig wichtig und die Aufklärung ist total wichtig. Und das sind aber genau diese 2 Punkte, die überwiegend vom Patienten, und da gibt es auch tatsächlich eine Studie darüber, kritisiert wird. Die Anamnese vom Patienten und die Aufklärung am Ende. Und man merkt, und das ist das Faszinierende, und wir haben uns wirklich, wir hatten ja die Folge schon lange geplant mit euch beiden und hat dementsprechend Gott sei Dank auch dann Vorbereitungszeit. Wir haben nicht eine einzige Nachricht bekommen, die nicht inbegriffen hatte, und wir werden auch später nochmal so ein Statement auch hören von euch, also zu euch, zu eurer Praxis, die mich beinhaltet hatte, dass ihr wahnsinnig viel Zeit damit aufwendet, im Vorfeld schon an der Anmeldung und dann auch im Arztzimmer direkt drin bei dir, Klaus, dass ihr euch da wahnsinnig viel Zeit nimmt für die Anamnese und auch am Ende für die Aufklärung. Also das wurde auch mehrfach wirklich ganz deutlich gesagt, dass du dir mehr Zeit nimmst als jeder andere Arzt. Wir wissen alle, jede Praxis hat irgendwann mal Urlaub oder ist einmal mal weg und dann ist was. Dann kommt man auch mal zu einer anderen Arztpraxis. Aber dass das wahnsinnig wichtig ist und dass dieses Feedback einfach auch da in die Richtung so geht. Ich kann euch mal noch ein Feedback sagen in der Richtung: Ich verlasse die Praxis nie mit einem Kloß im Hals. Das haben wir wortwörtlich genauso bekommen, wo wir gesagt haben, es ist echt toll zu sehen. Und eine andere Mutter hat auch geschrieben, dass genau dieser Punkt, dass du dir so viel Zeit nimmst oder dass ihr euch als Team so viel Zeit nimmt, auch dafür dazu beiträgt, dass die Kinder nach Ihrer Meinung nach schneller wieder gesund werden oder der bessere Ansatz ist. Was wäre denn euer Wunsch für das Gesundheitssystem, wie wir sowas verbessern können und vielleicht wieder Medizin menschlich machen, weil davon sind wir, glaube ich, alle weit entfernt.
Die Frage ist so einfach und doch so schwer. Man bräuchte auf alle Fälle schon mal mehr Kinderärzte wahrscheinlich, dass du einfach pro Kopf dir mehr Zeit nehmen kannst für die Kinder. Das Problem ist ja, du kannst dich nicht einfach niederlassen. Du musst ja diesen Sitz als solches käuflich erwerben und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl. Du musst also warten, bis einer aufhört, damit du dich als Kinderarzt niederlassen kannst, der die Krankenkassenkarte, also eine gesetzlich versicherte Familie, betreuen darf. Das heißt, hier müssen schon Lockerungen sein, dass wenn man sieht, pro Kopf oder pro Arzt sind so und so viele Kinder, dass es möglich ist, mehr Ärzte in Niederlassung zu haben. Dann einfach dieser Faktor Zeit, dass du nicht so unter Druck bist, dass du das dargestellt bekommst, auch finanziell und auch in deinem Timeplan, dass du für einen Infekt halt einfach nicht 2 Minuten hast, sondern 15. Wenn ich meine Eltern berate und da gerne an den netten HNO-Kollegen von mir, wenn die Eltern wissen, warum durch einen Infekt vielleicht der Belüftungsgang zum Mittelohr gestört ist und warum man vielleicht da wirklich dafür sorgen muss, dass diese Tube auditiva offen ist. Wenn ich mir diese Zeit für die Eltern am Ende des Infektes nehme, dann kommen die beim zweiten, dritten Mal nicht mehr, weil sie wissen, wie man es zu beurteilen hat. Und zum Facharzt, also ich bin auch Facharzt, aber zum HNO-Facharzt zu überweisen, ist ein leichtes. Aber wenn die Eltern dann, wie du sagtest, ein halbes Jahr, ein Jahr warten, das Kind hat jetzt eine Mittelohrentzündung und in einem halben Jahr hat es so eine Sprachproblematik. Also diese Aufklärung ist so viel wert, die ich da mache. Das wäre mein Wunsch, dass ich Zeit für die Aufklärung habe, weil die Eltern beruhigt rausgehen, die Kinder gehen beruhigt raus und sie kommen nicht so oft und sie können viele Sachen selbst handeln. Und was du vorhin sagtest, viele Eltern kennen die eine oder andere Erkrankung nicht. Man steht da vielleicht so ein bisschen auch hilflos davor. Hey, ich kann meinem Kind selbst helfen mit tollen Sachen. Ich gebe dir Rüstzeug an die Hand. Du kannst es selbst machen. Und wenn du Fragen hast, schreib uns. Ruf uns an, hol dir noch die kleine Nuance, wie es klappt. Und dann wäre allen toll geholfen.
Ich glaube auch, dass es mittlerweile so ist, dass viele Patienten immer denken, dass die Ärzte sich die Zeit nicht nehmen wollen, sondern sie können sie es nicht.
Das geht, ja.
Also während du das jetzt gerade erzählt hast, musste ich gerade witzigerweise, ich habe mal lange in der Orthopädie am Flughafen gearbeitet und wir haben ja dort auch Patienten gehabt aus der Flugsicherung, jetzt schweife ich da gerade so ein bisschen aus, das weiß ich, aber das ist sehr interessant. Bei der Flugsicherung, da geht es auch um Menschenleben. Das ist dein Job auch, das ist deine Aufgabe in dem Ganzen. Die haben nach 2 Stunden spätestens mindestens eine 45 Minuten Pause, um den Druck, den sie in den 2 Stunden hatten, verarbeiten zu können, um entspannen zu können. Ich sage jetzt nicht, dass ein Kinderarzt 45 Minuten Pause braucht alle 2 Stunden, aber ich glaube schon, dass es wahnsinnig wichtig wäre, einfach mal, und das kennen wir alle, ja, wir reden in jedem Job mittlerweile von Work-Life-Balance, ja. Ich habe einen Bekannten, der hat eine große Restaurantkette mit Cafés, der sagt, jedes zweite Bewerbung, die ich reinbekomme, ist das der Satz drin, Work-Life-Balance. Aber bei denen, wo es ums Leben und um Gesundheit geht, bei denen achten wir aber komischerweise nicht auf die Work-Life-Balance und dass am Ende aber auch noch der Betrag da ist, das Ganze überhaupt zu stemmen. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Du hast jetzt vorher mal kurz gesagt, 18 Euro noch irgendwas für die Behandlung. Jetzt, wenn man sich mal beschäftigt, mit was eine Kinderarztpraxis denn so ausgestattet sein muss, um eine vernünftige Medizin zu machen, also ein Ultraschallgerät, Lungenfunktionsgerät, EKG und so weiter. Alleine bei diesen 3 Geräten reden wir tatsächlich von einer Summe zwischen 40.000 und 50.000 Euro im Extremfall, die ein Arzt erstmal zahlen muss. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das System so ist, und deswegen verstehe ich auch, dass es immer mehr Arztpraxen gibt, die sich von diesem System auch verabschieden und sagen, nicht weil ich die Patienten nicht mehr behandeln will aus Kassenpatienten, sondern weil ich sie nicht mehr behandeln kann, weil das finanziell überhaupt nicht mehr tragbar ist, das ganze Christo.
Ganz genau, als kleine Praxis schon gar nicht. Wenn du nicht, also ab 3 Ärzten rentiert es sich überhaupt erst? Und dann auch wirklich so, dass man einen Patienten nach dem anderen durchschleust. Und das ist wirklich traurig. Und wenn man das aus, ich sage jetzt mal, aus ethischer oder aus persönlicher Sicht, wir sind jetzt eine wirklich kleine Familienpraxis, der Klaus macht alles selbst, der macht die Impfungen selbst, weil es einfach besser funktioniert, weil die Kinder Vertrauen zu ihm haben, weil er das Kind, wie er vorher erzählt hat, so ein bisschen besser einschätzen kann. Und wenn du eben nicht alles abgibst, die MFA hält das Kind fest und es wird gepiekst, wie es in vielen Praxen ist, was auch gar nicht böse ist, aber was einfach nicht anders funktioniert, und das trägt sich einfach nicht. Und das ist wirklich, wirklich traurig, weil es eigentlich so Spaß macht und man so helfen kann und möchte und auch keinen Unterschied machen möchte, weil die Patienten sind alle lieb und nett und die sind auch alle sehr, sehr dankbar, also wenn dem Kind geholfen wird.
Es fängt ja schon damit an, um dich niederzulassen, musst du einen Sitz erwerben. Der kostet mehrere hunderttausend Euro. Also du verschuldest dich erstmal groß, möchtest die Räume vielleicht noch schön machen, gehst da nochmal rein. Letztendlich, du verdienst ja nicht vom ersten Tag an gefühlt Geld, sondern du musst ja erstmal deine Kredite bedienen. Wie du sagst, die Ausstattung muss hochwertig sein mit einem schönen Ultraschallgerät, damit ich auch sagen kann, definitiv, es ist keine Blinddarmentzündung, dass ich sagen kann, die Hüfte ist gut. Und ich mache auch sehr viele Brüche, die ich mir angucke, dass ich sagen kann, wir haben hier keinen Bruch, ich halte meinen Schallkopf drauf und dass ich sicher gehen kann, dass ich nichts übersehe. Die andere Sache, die du sagtest vorhin, wenn man die Öffnungszeiten bei Arztpraxen ansieht, denkt man immer, ach witzig, die haben alle mittwochs frei und die haben eine Mittagspause. Bei uns hat der Tag schon eine Stunde vorher begonnen, bevor offiziell die Praxis eröffnet war, da waren schon die ersten Kinder da. Dann geht es teilweise bis in die Mittagspause rein. Die kurze Zeit telefoniere ich die Labore vielleicht ab, esse währenddessen noch, nicht so, wie ich es anderen empfehle, noch irgendwie ein Essen. Dann kommen schon die Nächsten vielleicht und dann macht man noch eine Stunde oder zwei länger, vertröstet seine Kinder zu Hause und kommt mit einem absoluten Mental Overload letztendlich da an. Ich gebe 100% in Zimmer 1, ich gebe 100% in Zimmer 2, dann gehe ich wieder in Zimmer 1, 100%, 100% und dazwischen drin ist eben, wie du sagtest, keine Pause, um einmal durchzuatmen, was zu trinken. Ich mache eigentlich die Fehler, die ich bei den Patienten versuche zu vermeiden und das geht auf Dauer nicht gut. Und wie du gerade sagtest, wenn vielleicht am Ende nicht das Monetäre noch da ist, dass du sagst, ich kann mal in den Urlaub fahren und komplett abschalten, weil das Handy ist immer mit dabei und ich möchte ja für meine Patienten da sein, wenn auch im Urlaub was passiert, dann geht es auf Dauer wahrscheinlich nicht gut.
Definitiv. Und wir sind ja tatsächlich in einem Bereich, wir sind in der Medizin, wir reden über Gesundheit, wir reden davon, dass du aus Ahnst den Patienten sagst, wie sie es am besten machen sollen, kannst es aber gar nicht so machen, weil das System gar nicht dazu ausgelegt ist, das zu machen. Jetzt hast du noch das Glück, dass du eine Familie, Frau, Kinder hast, die damit eingebunden sind und das auch verstehen. Ja, es gibt ja Kollegen von dir, die sagen einfach, ich kann irgendwann mal nicht mehr. Ja, wir werden in den nächsten Monaten eine Folge haben beim Allgemeinarzt, der irgendwann mal gesagt hat, so, ich muss den Kassensitz abgeben, es geht nicht mehr. Ich gehe, also dritter Burnout, bin völlig fertig, finanziell auch, weil ich immer wieder das Neueste mir anschaffen muss, weil es vorgegeben wird. Ja, es ist immer so toll, man glaubt immer, wir können das ganz einfach Spielchen nehmen. Da entscheidet ein Minister in seinem Rat, wir machen jetzt die Rezepte auf KV-Karte. So, was heißt das danach für die Arztpraxen? Wir müssen ein neues Gerät anschaffen. Und wir reden jetzt nicht davon, dass es die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen, diese 95, die wir wohlgemerkt in Deutschland haben, sondern das zahlen die Arztpraxen selbst, ja.
Und dann funktioniert es und nicht von Anfang an nicht. Dann stehst du da und es funktioniert nicht. Und du musst viel, viel Geld in die Hand nehmen und auch Know-how. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ach, das stelle ich mir hin und es funktioniert. Bin ich ganz, ganz bei dir. Diese Innovationen, die vielleicht gut gemeint sind, die sind in der Praxis oft schon umsetzbar.
Genau. Also man muss einfach auch mal den Hintergrund sehen und deswegen versuchen wir das heute auch so ein bisschen mal mitzunehmen, weil da auch viele Fragen da sind. Warum gibt es so wenig Kinderarztpraxen? Warum nehmen sich so wenig Kinderärzte mittlerweile Zeit? Warum sind die Wartezimmer so voll? Da haben wir tatsächlich von dir gehört, wie man das Ganze ganz gut steuern kann, mit Menschlichkeit, mit Liebe und so weiter. Wir haben jetzt viel über dieses Thema gesprochen mit den Versicherungen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht oder mit der Vergütung auch, ich möchte da jetzt gar nicht so weit reingehen, weil ich versuche immer, dass unsere Gäste am Ende auch noch ein positives Feedback damit rausgehen und auch das sagen können, was sie gerne sagen wollen. Jetzt haben wir ja euch lang genug auf die Folter gespannt. Wir haben ja tatsächlich viele, viele Nachrichten zum Thema Kindermedizin gehört. Wir haben die Gott sei Dank ein bisschen verteilen können auf HMO und die normale Kinderarztpraxis. Natürlich auch viel über Blüten dabei gewesen. Deswegen war ich ganz froh, dass der Dr. Timo Rother sofort bereit war, darüber zu sprechen, auch wenn das nicht so sein Lieblingswort ist. Ihr zwei, wir werden euch jetzt einfach mal das Feedback abspielen, das wir ausgewählt haben aus den vielen, vielen Zuschriften, die wir bekommen haben, um einfach mal den Leuten da draußen so zu zeigen, wie eine Kinderarztpraxis tatsächlich funktionieren kann, was richtige oder was wichtige und vernünftige Medizin tatsächlich ausmacht und vor allem auf mit dem Hintergedanken, den wir gerade vorher auch hatten, wo es um das Thema Aufklärung und Aufklärung und Anamnese ging, euch auch dann mitzunehmen, wie das so gesehen wird.
Wir sind einfach nur dankbar, dass wir bei Dr. Pflugbeil und seinem Team in der Praxis Herzstück gelandet sind. Man spürt vom ersten Moment an, dass hier wirklich das Kind im Mittelpunkt steht. Nicht die Bürokratie, nicht die Abrechnung, sondern der Mensch. Unser Sohn hat sich sofort wohlgefühlt. Und das bei einer Untersuchung, vor der er eigentlich große Angst hatte. Dr. Pflugbeil hat mit ihm gesprochen, nicht über ihn. Ganz ruhig, ganz freundlich und auf eine Weise, die ihm wirklich Sicherheit gegeben hat. Er hat sogar gelacht und das beim Kinderarzt. Was uns auch beeindruckt hat, wir sind Kassenpatienten und trotzdem hatten wir nie das Gefühl, anders behandelt zu werden. Ganz im Gegenteil, wir wurden ernst genommen, es wurde sich Zeit genommen und das ganze Team war einfach nur herzlich. Birgit Pflugbeil ist für uns die gute Seele der Praxis. Alles ist super organisiert, freundlich, unkompliziert. Man merkt einfach, hier läuft alles Hand in Hand. Und was ich richtig toll finde, die Praxis macht auch Aufklärungsvideos auf Instagram. Da haben wir zum Beispiel ein Video über Pseudogrupp gesehen und ich wusste direkt, wie ich reagieren muss. Das hat uns wirklich geholfen. Für uns ist Herzstück nicht nur ein Name, es ist genau das, was die Praxis für unsere Familie geworden ist. Ein Herzstück im Alltag mit Kompetenz, Wärme und Vertrauen.
So, jetzt sei. Jetzt habt ihr mal so ein, aus den vielen Zugsendungen, ein, glaube ich, ganz direktes Feedback bekommen zu eurer Arbeit, die ihr täglich leistet. Ich sehe schon, Klaus, da sind schon die Wasserkanäle stark am Gehen. Wenn du sowas hörst, Klaus, was geht da in dir vor?
Ja, es rührt mich total. Und das ist ja die Wertschätzung, die du vielleicht in keinem anderen Job so kriegst. Und das sagt die Birgit mir immer, wenn wir nach Hause gehen und es war ein anspruchsvoller Tag, sagt sie, Klaus, diese Wertschätzung, die dir die Eltern zuteil werden lassen und die Kinder, das ist unbezahlbar und schlägt jedes Geld der Welt, weil nur sowas macht glücklich. Und ich finde es furchtbar, wenn sie sagt, selbst wir als Kassenpatienten, als ob das ein Downgrade wäre. Das ist was es mir am meisten zu denken gibt. Aber ich bedanke mich für diese wunderschönen Worte und freue mich, dass Mamas das vielleicht auch so sehen, das auch so einschätzen können. Und ja, bin total gerührt, bin ganz glücklich, ganz, ganz gerührt, ja.
Birgit, ich habe mir auch viel über deinen Bereich gesprochen. Bist du zufrieden mit der Aussage der Patienten?
Ja, total lieb. Ich meine, ich kenne den Klaus gut und ich weiß, dass der bringt natürlich die meiste Zeit mit den Eltern und aber ich freue mich total, wenn es auch gesehen wird und so liebe Worte auch mir gegenüber fallen, weil Ja, es ist natürlich, die Praxis ist unser Herzstück und für die Eltern sind die Kinder das Herzstück und deswegen habe ich es auch so gewählt und wir haben da so einen Anspruch dran, dem gerecht zu werden und alles, was wir nicht so schaffen, weil es das System so schwierig macht, das tut uns natürlich immer im Herzen auch weh und deswegen freuen wir uns aber, dass es gesehen wird. Also das gibt uns auch die Motivation, einfach weiterzumachen, auch wenn es nicht immer leicht ist.
Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ihr das Ganze, und das zeigt ja auch eure Arbeit oder euer Tun in der Praxis, dass das tatsächlich ein Riesenherzstück ist. Was ich ganz besonders an dieser Aussage von der Mutter toll fand, ist dieses Wort, obwohl es ein Kinderarzt bei mir war. Und wir wissen aus der Folge der Anästhesie, das ist jetzt zwar bald hergegriffen, aber es ist tatsächlich so, dass Kinder oder der Beginn, der Umgang mit der Medizin tatsächlich bei Kindern losgeht mit dem ersten Eindruck. Und ich glaube, jeder kennt das und die meisten kennen es vom Zahnarzt, den man nicht mag, weil er halt nicht unbedingt der Netteste war, dass man da auch Angst entwickeln kann und dementsprechend auch die Zahl an Angststörungen gegenüber ich gehe nicht zum Arzt deswegen kommen kann. Und deswegen ist es wahnsinnig wertvoll, dass eure Arbeit so ist, wie ihr sie macht, auch mit dieser Hingabe und mit diesem Einfühlungsvermögen für die Kinder. Wir haben auch heute gehört, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Der Vorgehensfall, der Timo Roth hat gesagt, er spricht das gar nicht mit Eltern, er spricht nur mit Kindern. Du sagst, du sprichst mit den Eltern und beobachtest dabei das Kind, also praktisch ein kleines Ablenkungsmanöver. Kids, passt auf beim nächsten Fall. Jetzt war auch für euch, haben wir am Ende natürlich unsere Abschlussfrage, die wir euch gerne stellen würden. Und Klaus und ich haben im Vorfeld schon ausgemacht, wir machen natürlich wieder Ladies first. Also Birgit saß danach anfangen.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Ach, da gibt es so viele Momente. Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Also ich freue mich eigentlich immer ganz besonders und da schmunzle ich auch immer mit den Eltern, wenn die Kinder nicht nach Hause gehen wollen. Also wenn die aus dem Zimmer vom Klaus rauskommen und dann so ganz straight in unser Spielzimmer, also in unser Wartezimmer düsen und die Mama sagt, ich gehe jetzt dann, tschüss, ciao, kommst du nicht mit? Und die Kleinen dann da weiterspielen. Das ist so ein Moment, wo ich immer denke, oh Gott, wie süß, also dass sie einfach nicht gehen wollen. Und da geht mir immer das Herz auf.
Das ist echt schön zu hören. Klaus, was da dein Moment?
Auch ich habe viele, viele Momente, die ich nennen könnte, die total bewegend sind. Es ist in der Medizin so schön, sei es in der Geburtsklinik, wo du dieses Leben in die Hand gelegt bekommst. Ich war bei vielen Reanimationen dabei und wenn du siehst, wie das Leben in dieses Kind reingeht, das ist erhaben, das ist Wahnsinn. Wenn du dann das Kind verlegen musst mit dem Hubschrauber, aber die Mama noch dabei ist und mir ist immer so wichtig war, dass die Mutter ihr Kind sieht, dass sie es berührt. Diese Momente sind, kann ich jetzt weinen, das ist Wahnsinn. Vielleicht aus der Praxis, wenn der kleine Patient dich in den Arm nimmt, obwohl du ein Fremder bist und sagst, sei da manchmal Dr. Fußball oder Dr. Klaus, ich liebe dich oder ich hab dich lieb und dich drückt und dann umdreht und mit seinem kleinen Flummi, den er geschenkt bekommen hat, aus dieser Praxis spaziert. Da, glaube ich, merkst du, es ist das Richtige, was ich mache. Trotz aller Widrigkeiten, es ist absolut das Richtige, was ich mache. Und dann sind viele andere Sachen da draußen in dieser Welt total banal.
Das ist auf jeden Fall wirklich schön zu sehen und schön zu hören, wie ihr die Praxis Herzstück im Endeffekt so führt und auch wie du es jetzt erzählst, dich solche Momente tatsächlich vom Herzen bewegen. Das zeigt eine riesengroße Menschlichkeit, die wir manchmal ja tatsächlich bei außen nicht mehr so sehen. Birgit, wenn du einen Wunsch an die Eltern hättest, welcher wäre das?
Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust, weil ich ja zum einen Mama bin und wirklich die Eltern zu 100% verstehe als Mama. Jetzt so im Nachhinein, weil unsere Kinder ja auch ein bisschen größer sind, würde ich mir für die anderen Eltern wünschen, dass sie diese anstrengende Zeit von den ersten Jahren, weil ich weiß, dass mich das auch total belastet hat und ich das oft sehr, sehr anstrengend fand, vor allem mit zwei Kindern. Und jetzt, wo sie aber so ein bisschen älter sind, fühle ich einfach so, wie schnell diese Zeit vergeht und dass man mit vielen Kleinigkeiten, die einen so belasten, wie sie schlafen schlecht, sie haben Zahnschmerzen, sie sind schon wieder krank und so weiter. Ich würde Ihnen gerne einfach nur sagen, es geht vorbei. Es ist irgendwie so alles eine Phase und versucht es trotzdem so gut es geht zu genießen, denn sie werden so schnell groß und manchmal rinnt und so. Kann gleich drüber sprechen, aber manchmal rinnt die Zeit so davon.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, das vergisst man einfach als Mutter manchmal halt auch die Zeit zu genießen mit den Kindern. Klaus, was würdest du denn den Eltern und Kindern deiner kleinen Patienten so mitgeben wollen?
Ich glaube, ganz ehrlich, ganz ähnlich wie die Birgit, genießt diese Zeit. Sie ist so wertvoll. Der Tag heute ist morgen schon wieder vorbei. Man lebt oft in der Vergangenheit, man träumt von der Zukunft, aber der Moment ist der, den du beeinflussen kannst und den du genießen kannst. Und Glück ist eben nur dieser kleine Moment und sie werden so schnell groß. Ich finde auch, nehmt eure Kinder ernst, nehmt sie wahr. Ich entschuldige mich auch bei meinen Kindern, wenn ich mal etwas falsch mache. Kinder brauchen Leitplanken. Natürlich sind wir dafür da, sie aufs richtige Gleis zu setzen. Und trotzdem darfst du fragen, was war schön an deinem Tag? Was macht dich traurig? Was kann ich besser machen? Sie wirklich ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, und das kann ja schon der Dreijährige, der erzählt dir vom Kindergarten, der Fünfjährige erzählt dir, die Schule ist spannend und irgendwann erhalten sie nicht mehr deine Hand, wenn du sie irgendwo hinbringst. Ich habe auch oft bei den Einschlafritualen noch die Handys in Hand gehabt und Patienten geantwortet und WhatsApp beantwortet, aber eigentlich hätte ich eigentlich nur diese Hand halten müssen und für sie da sein müssen. Und das ist, glaube ich, das A und O. Seid in diesem Moment, genießt sie, denn die Zeit ist irgendwann, könnt ihr es nicht mehr zurückholen.
Auf jeden Fall sehr schön von euch beiden das zu hören. Und ich glaube, das sollte jetzt auch den Eltern, den Kindern, den Großeltern, Tanten, Onkels vielleicht auch einiges mitgeben auf dem Weg, vielleicht mal auf genau diese Momente zu achten und das mitzunehmen. Weil es kommt tatsächlich von zwei Menschen, die wissen, was Kindermedizin und Herzstück bedeutet. Was bleibt nach dieser Folge? Dass Kinder- und Jugendmedizin so viel mehr ist als Diagnostik, Impfplan und Wachstumskurve. Dass sie Beziehung bedeutet, Haltung, Verlässlichkeit. Und dass eine gute Praxis nicht bei der Tür beginnt, sondern bei der Haltung der Menschen, die sie tragen. Dr. Klaus und Birgit Pflugbeil haben uns heute gezeigt, wie Medizin mit Herz, Struktur und Humor gelingen kann. Wie man Kindern auf Augenhöhe begegnet und Eltern Sicherheit gibt, wo oft Unsicherheit ist. Wie Organisation im Hintergrund dafür sorgt, dass im Vordergrund Vertrauen entstehen kann. Wir sagen Danke für diesen ehrlichen, nahbaren und mutmachenden Einblick in eine Praxis, die ihren Namen wirklich verdient. Herzstück. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart, bei uns uns so viel Einblicke gegeben habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine gute Zeit. Auch die anstrengende Zeit mit dem Wechsel, dass die einigermaßen gut verläuft. Und ja, bedanke mich, dass ihr heute Gast bei uns wart.
Dankeschön.
Wir sagen auch Danke. Vielen Dank.
Wir bei Zwischenvisite und Vision versuchen ja wirklich alle Fragen zu beantworten. Und uns hat im Nachhinein noch eine Frage erreicht, die wir euch gerne noch beantworten möchten. Wir haben dazu die Praxis Klaus Pflugbeil und Birgit Pflugbeil nochmal kontaktiert und nachgefragt. Und die haben uns dann freundlicherweise die Nachricht beantwortet. Ich lese euch mal die Frage vor. Mich würde interessieren, wie man den Übergang gestaltet vom Kinderarzt zum Hausarzt. Es gibt ja die
U-Untersuchungen. Dann, wenn man sich rechtzeitig kümmert, noch 2 Jugenduntersuchungen. Aber dann entsteht irgendwie eine Lücke und es gibt gar keine regelmäßigen Checks mehr. Braucht man die nicht oder sollten sich Eltern um Alternativen kümmern? Und wenn ja, welche? Und diese Frage hat im Nachgang Birgit Pflugbeil nochmal für uns beantwortet.
Das ist eine sehr gute Frage. Also der Kinderarzt, der betreut seine Patienten ungefähr bis zum 18. Lebensjahr. Die letzte Untersuchung im Kindesalter ist so die U9. Das ist die letzte Pflichtuntersuchung. Die ist so mit 5 Jahren vor der Schule. Und dann kommt die nächste Pflichtuntersuchung eigentlich erst im Jugendalter, also so mit 12 Jahren. Das wäre die J1, das wäre auch wieder eine Pflichtuntersuchung. Und die Krankenkassen haben sich aber überlegt, dass da doch ein recht großer Abstand ist. Und deswegen wurde noch eine U10 mit 7 oder 8 Jahren und eine U11 eingeführt. Und auch noch eine zweite Jugenduntersuchung ab 14 Jahren. Diese 3 Untersuchungen sind allerdings keine Pflichtuntersuchung. Grundsätzlich kann man mit seinem Kind natürlich auch zum Hausarzt gehen. Gerade bei Infekten oder so wäre das möglich. Aber der Kinderarzt ist natürlich immer noch der Fachmann.
Ja, vielen Dank nochmal für die nachträgliche Beantwortung der Praxis Dr. Pflugbeil. Wirklich sehr, sehr toll. Ich kann jetzt nur sagen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Und ich möchte nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass unser Gewinnspiel noch läuft. Und zwar bis zum 27.07.2025 um 12 Uhr. Da verlosen wir weiterhin das Buch der Notarzt-Mami. Wer Interesse hat, hört sich einfach die Folge an und da erfahrt ihr, wie ihr an das Buch kommt. Vielen Dank und bis dann, euer Mr. F.
Das war Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt: Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision – Medizin in Gespräch.